man mich verstehen? Okay. Also mein Name ist Hartmut Penner. Ich kann mich mal kurz vorstellen. Ich habe von 1990 bis 96 in Kaiserslautern Informatik studiert und bin seitdem, also seit 96, bei der IBM in Böblingen in der Hardwareentwicklung tätig. Genauer gesagt in der Mikrocode-Entwicklung. Und auch fast seit der Zeit auch tätig mit Open Source, also Linux, GNU und so weiter. Und ich will jetzt den ersten Teil machen und mal vorstellen, was überhaupt S390 ist, da ich denke, dass es nicht so bekannt ist. Ups. Ach so, ja, genau. Dass es nicht so bekannt ist außerhalb von dem normalen Einsatzgebiet der S390, was es überhaupt ist, obwohl die Maschine schon seit fast 40 Jahren auf dem Markt ist. Und also diesen Frame rundherum müssen wir uns verzeihen, der Fullscreen-Mode geht leider nicht. Wenn freiwillig, wenn jemand weiß oder das probieren will, ist willkommen. So. So, was ist eigentlich S390? Also in den 60er Jahren wurde die IBM S360-Architektur entwickelt. 360 bedeutet also ein Rechner, der General-Purpose-Rechner sozusagen, der für 360-Grad-Anwendungen gedacht ist. Und die heutigen Systeme, damals war das noch in ECL-Technik und wassergekühlt und so weiter. Und das waren wirklich Großrechner, die also so eine Halle hier auch mal gefüllt hatten. Und die heutigen Systeme sind kleiner, später zeigen wir noch eins. Und das heutige Modell, also das größte, das ist ein SMP-System, also Classic SMP, mit 12 CPUs und 2 SAPs. Bei den 2 SAPs handelt es sich auch um ganz normale PUs, die aber nur für I.O. Zur Verfügung stehen. Man kann da auf denen also nichts rechnen. Man kann bis zu 64K Geräte anschließen, Devices, also dafür ist die Maschine ausgelegt, nicht jetzt um viel rechnen, sondern um viele Geräte zu bedienen, Platten, Netzwerk. Und das Wichtigste ist Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt den schnellsten und schönsten Rechner haben, sondern es soll eine zuverlässige Maschine sein, die 99, und ein paar 9 hinten dran Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit hat, also die nicht ausfällt. Und das ist auch, man kann dieses Gerät logisch partitionieren, das heißt, man kann nicht nur ein Operation System drauf laufen lassen, sondern bis zu 15. Und diesen einzelnen Partitionen kann man sozusagen die Ressourcen, die können sie shared oder auch dedicated benutzen. Und die Anwendung ist hauptsächlich in großen Unternehmen für zuverlässige Datenverwaltung. Also jeder hat bestimmt schon, also indirekt damit zu tun gehabt, Banken, Versicherungen, Buchungen. Also dafür ist die Maschine bisher hauptsächlich verwendet worden. Vielleicht gibt es Fragen. So, der logische Aufbau von einer 390, wie sie heute ist, das ist, man hat Main Storage, ganz normal, 2 GB, es gab, man hat leider nur 31 Bit zur Verfügung, deshalb 2 GB. Expanded Storage kann deutlich größer sein, den kann man dann nur pageweise adressieren, für Page-In, Page-Out wird er verwendet. Die PUs, also eigentlich eine klassische von Neumann-Architektur, die PUs greifen auf den Speicher zu und man hat ein komplettes Channel-Subsystem. Das heißt, also es funktioniert schon anders als auf einem PC, wo man auf Adressen etwas gibt und man kommt was zurück. Man hat echte I.O.-Instruktionen, mit denen man ein Gerät anspricht und dieses Gerät führt dann etwas aus. Und das meiste der Ausführung passiert nicht. Also die CPU, die startet die I.O.-Operation. Aber das Channel-Subsystem, das ist im Wesentlichen Mikrocode, das steuert, das gibt die Informationen an die Kontrollunits weiter und die, an diesen wiederum hängen die Devices dran. Und wenn jetzt ein Datentransfer zum Speicher ist, geht das nicht über die, geht das also direkt mit DMA in den Main Storage. Und ich werde auch noch später sagen, also mit den Kontrollunits, die enthalten also auch Mikrocode und Die können also die unterschiedlichsten Dinge machen. Es gibt auch verschiedene Technologien, ältere Technologie mit Kupferkabel, wo die Verbindungen mit Kupferkabel sind, oder mit Glasfaser, neuere Technologien. Aber darauf kommen wir noch. Also diese 14 CPUs, wobei man 12 benutzen kann zum Rechnen sozusagen. Ein Shared, jeweils 7 haben zusammen einen Shared L2 Cache. Daran sind 4 Memory-Karten dran. Dieser Bus hier, der ist also 16 Byte, der ist relativ breit und fährt mit der halben Taktfrequenz des Prozessors. Das heißt, man hat also die Memory Bandwidth, die ist also schon im Gigabyte-Bereich, die man auch von einem Programmer sehen kann. Der MBA, das ist der Memory Bus Adapter, der wird im Wesentlichen von diesen, speziellen Service Assist Prozessoren angesteuert und der unterstützt es, dass der hat STI-Links dran, die haben eine Frequenz, also die sind jetzt, glaube ich, mit 333 Megabyte pro Sekunde Full Duplex und von denen geht die Verbindung zu den Control Units oder über mehrere Chips bis zu den Control Units und das wird komplett über den MBA gesteuert, also auch dann in den Speicher. Das heißt, die CPU hat wirklich nur noch die Aufgaben aufsetzen und ein Ending Interrupt empfangen und das ist es eigentlich schon. Das Ganze funktioniert über sogenannte CCWs, das heißt, man schreibt ein Programm, was gemacht werden soll, IO-mäßig, und das wird dann an die Control Unit weitergegeben und man kriegt den Ending Interrupt und dann ist es vorbei. So, das ist jetzt mal, wenn das fertig ist, der Aufbau einer Maschine. Die ist im Wesentlichen so, ja. Also ein Frame ist, ich denke mal, so breit. 19 Zoll. Und die Maschine, die wird über einen Service-Prozessor gesteuert. Das ist so ein Laptop. Also der ist nur für BIOS-Zwecke, Steuerung, System-Management und so weiter verwendbar. Hier sind, das sieht man halt jetzt ein bisschen schlecht, also hier sind die PUs drin, die sind auf einem MCM, Memory-Karten und das Rest ist alles I.O. Also die Maschine ist auf viel I.O. ausgelegt. Und man kann da auch noch mehr Frames noch dran bauen. Also das ist nicht die Maximalkonfiguration. Ich glaube ich will da nichts Falsches sagen, bis zu 3, glaube ich. Und man kann auch mehrere Maschinen in einem Cluster zusammenkoppeln. Da gibt es auch spezielle Technologie dafür. Die aber unter Linux noch nicht exploited ist. So ein Support-Element ist einfach, das ist so der Main Screen. Hier schaltet man die Maschine an. Also Hardware gibt es auch noch einen Schalter, aber normalerweise schaltet man sie hier an. Also System Power und dann Power on Reset lässt dann den Mikrocode, da wird Mikrocode reingeladen und dann kann man auch Programme laden. Und wie man hier sieht, diese Maschine, die hat 6 logische Partitionen. Hier ist eine Linux-Partition. Was das für eine Partition ist, weiß ich nicht. Und wenn man jetzt startet, gibt man eine Adresse an, von welchem Device gebootet, also gebootet werden soll. Und dann drückt man, ja, und dann wird auf einem Image wird in ein Betriebssystem hochgefahren. Ob es jetzt Linux ist oder OS 390, die klassischen IBM-Betriebssysteme. Und es gibt zurzeit, ich glaube, also mit Linux 4 verschiedene Betriebssysteme, die für unterschiedliche Arten von Workload geeignet sind und die sich gegenseitig auch ergänzen. Ja, das ist ungefähr das, also die interne Konsole, wenn man jetzt ein IPL macht, eine Initial Program Load auf IBM Deutsch, dann gibt es intern eine Konsole, auf der man Ausgabe hat. Das ist eine reine Line-Mode-Konsole, also man kann nicht scrollen oder ein VI starten, das wäre tödlich. Aber man kriegt wenigstens die Ausgabe. Also hier die Maschine, 5 PUs, da wurde Linux drauf gebootet, Bogomips sind uninteressant. Das ist, und verschieden, hier werden halt auch die Device angezeigt und dann hat man hier sozusagen den Prompt und kann dann weitermachen. Aber das ist nur also zum Laden danach mit Telnet. Hält sich alles genauso wie auf allen anderen Systemen. So, was auf 390, ein Betriebssystem auf 390, das sogenannte VM-Betriebssystem, das wird sehr häufig verwendet, weil es einige schöne Dinge liefert. Man stellt sich vor, man hat die Hardware, auf dieser Hardware läuft ein Kontrollprogramm und unter diesem Kontrollprogramm hat man einzelne User-IDs. Das war also und unter diesen User-IDs kann man wiederum ein Betriebssystem booten. Man kann auch VM selber wieder unter diesem Betriebssystem hochfahren. Das heißt, man kann beliebig viele Betriebssysteme unter VM starten. Also wie VMware, also VM gab es schon 20 Jahre früher. Und die Hardware hat auch Unterstützung dafür. Das heißt also, ein Betriebssystem, das hier läuft, hat im Allgemeinen hat es einen nicht wahrnehmbaren Performance-Decrease. Es hängt noch ein bisschen von der Workload ab. Bei einer CPU-intensiven Workload ist das also, ich glaube, 1-2%, die man vielleicht verliert dadurch, dass man auf VM läuft. Also selbst für Messungen ist das irrelevant, ob man auf VM oder native läuft. Und das macht halt, und auch die Kommunikation zwischen diesen liefert CP gewisse Möglichkeiten, die sehr effizient ist. Und das Klassische ist CMS, Conversion Monitor Program, das war das frühere, wie man VM bedient hatte, das ist ein nicht multitaskfähiges System. Und OS 390 ist halt das Betriebssystem, das sehr viel in der Industrie angewandt oder in Banken, Versicherungen und so weiter für Datenhaltung. Das ist also das 390 Betriebssystem. Hieß früher MVS, das ist der Vorgänger. Und dann VSE ist ein kleiner Bruder von OS 390 für einen anderen Kundenkreis, für kleinere Maschinen. Und natürlich Linux GNU. Für was das ist, das sehen wir dann noch. Und das war jetzt das Betriebssystem VM. Und jetzt dieses ELPA, dieses Logical Partitioning, das ist jetzt eigentlich, das ist analog zu diesem VM, aber allerdings, das ist jetzt sozusagen Bestandteil der Hardware. Man kann also bis zu 15 Partitions haben, die unabhängig voneinander sind, also die können auch also sich nicht gegenseitig irgendwie in die Quere kommen, es sei denn, es ist erwünscht, man hat also ein Device, kann man auch shared ansprechen, aber man kann sie sozusagen, das wurde auch manchmal schon für Year2K, man setzt sich eine andere Partition auf und kann da andere Dinge machen, ohne dass man das sein normales System irgendwie beeinträchtigt damit. Man hat Resource Sharing, die PUs können sozusagen von allen benutzt werden, je nach Workload, werden wir auch noch zeigen, wofür das gut ist. Und man kann natürlich auch VM darauf booten und darauf dann wieder auf dem VM auch wieder mehrere Images fahren. Das heißt also, auf einer 390 kann man beliebig viele Images fahren.
So, an der Stelle wird es jetzt softwarelastig sozusagen und deswegen haben wir an der Stelle übergeben. Ich habe in Karlsruhe Informatik studiert und bin vor 3,5 Jahren zu IBM, habe da angefangen im VSE-Bereich, das ist wie gesagt der kleine Bruder von OS 390 und habe da ja, im Betriebssystem ein bisschen rumgepfuscht. Ich habe mir da verschiedene Dinge angeguckt. Ja, und irgendwann bin ich auf dem Gang zwei Leuten begegnet, die sich gerade über Linux unterhalten haben. Das war der Boris Blitzer und Alexander Stark. Und beim Stichwort Linux bin ich kurz stehen geblieben und gleich rumgedreht und habe gefragt, was sie denn da machen wollten. Und dann habe ich ihn rausgekriegt. Plan gab. Absturz. Dass es da Pläne gab. die in der Hardware-Ecke entstanden sind, dass man doch mal versuchen könnte, Linux auf 93 zu bringen. Dann bin ich gleich zu meinem Chef gerannt und habe ihn gefragt, naja, kann ich da so ein bisschen, wenn ich nichts zu tun habe, dann arbeiten? Und hat unvorsichtigerweise ja gesagt. Am Anfang waren es 5%, nach ein, zwei Monaten waren es 20% und mittlerweile mache ich nichts anderes mehr. Also ich bin 100% Linux und das VSE-Geschäft, das überlasse ich zurzeit anderen. Als wir angefangen haben, hatten wir glücklicherweise schon einen Cleanstack-Compiler. Das wurde angefangen 98 in der Hardware und der Hartmut hat da einen sehr großen Anteil, wenn ich im Prinzip den gesamten Anteil ran. Und wir hatten ein komplettes Entwicklungstoolset. Wir hatten einen selbstgeschriebenen Assembler, einen selbstgeschriebenen Linker und eben diesen GNU-C-Compiler mit dem 93 Backend. Es gibt noch ein anderes Backend, das i370 Backend, nur ist es von einer so lausigen Qualität gewesen und ist auch noch zurzeit in einem Stadium, wo es eigentlich kaum verwendbar ist, dass eben der Gedanke entstand, das selbst zu machen, neu zu machen. Das Ding wird auch verwendet für bestimmte Komponenten im Mikrocode, allerdings mit einer anderen Linkage, mit der Talk-Linkage. Die ist für Linux nicht so geeignet, aber wir konnten immerhin eine statisch gelinkte Bash mit einem Kernel zum Laufen bringen. Das hat man dann im Dezember hat man das geschafft, 99, und dazu haben wir gebraucht 3 Monate. Ja, ungefähr sowas. Es ging also sehr, sehr flott voran. Hauptsächlich liegt es daran, dass Linux eben bekanntermaßen sehr schön aufgeteilt ist in Architekturunabhängiges und Architekturabhängiges. Ja, Dezember 98 hat man dann die erste Bash. 98, nicht 99. Und dann haben wir angefangen mit dem Linkage-Format. Wir sind dann langsam auf 11 umgestiegen und das war eigentlich das, was am langwierigsten war. Das, was am schwierigsten war, war rückgeweist diese komische Konsole. Weil es gibt für ein 93-Betriebssystem entweder die Möglichkeit, eine 3270-Konsole zu verwenden. Dazu braucht man wieder Control-Unit, das heißt man den eigentlichen Rechner, dann hat man noch so eine riesen Büchse und dann hat man dann so ein ultraschweres, uralt Terminal dranhängen und das ist dann die Master-Konsole. Wollten wir aber nicht. Weil noch eine Box daneben, das ist nicht gut. Und deswegen haben wir uns eben entschlossen, diese interne Konsole zu benutzen. Dummerweise ist das nicht veröffentlicht. Das Protokoll, das zwischen dieser internen Konsole, also dem Service-Element, und dem eigentlichen Rechner gefahren wird. Naja, da haben wir eine Weile kämpfen müssen, bis uns erlaubt wurde, das zu verwenden. Das waren dann die internen Grabenkämpfe innerhalb der IBM. Das hat uns überraschend viel Zeit gekostet. Im Prinzip haben wir, das war der Christoph Ahrens und der Thomas Petzler, und ein sehr großer Teil ihrer Arbeit bestand in Überzeugen und in irgendwelchen Leuten hinterherlaufen, damit wir irgendwelche Erlaubnisse eben bekommen haben, beziehungsweise alte Maschinen. Unsere erste Maschine übrigens, das hat uns die Hardware zusammengebastelt aus Schrottteilen. Haben wir also genommen, was noch da ist, damit wir eben was zum Spielen hatten, zum Entwickeln hatten. Ja, da ging es lange Zeit recht flott voran. Wir hatten dann irgendwann im Februar oder im März hatten wir dynamische 11. Dann war das dann auch endlich erledigt. Da hatten wir also die Binutils dann hauptsächlich umschreiben müssen, damit man von diesem selbstgeschriebenen linken Assembler wegkam. Und letztendlich, Dezember 99, haben wir das Zeug dann endlich veröffentlichen dürfen. Im letzten Moment hat man es noch verhindern wollen, aber da hatte ich schon Send-Button gedrückt und da war es eben zu spät. Ja, und dann Mai 2000, jetzt wird es langsam echt offiziell. Das, was wir im Dezember veröffentlicht haben, war so, schauen wir mal. Gucken wir mal, ob sich einer dafür interessiert. Wenn nicht, dann war es halt nichts. Aber sehr, sehr schnell sind da sehr begeisterte Leute auf uns zugekommen und meinten, toll, klasse, super. Und das haben irgendwann auch unsere Menschen mitgekriegt. Und naja, es geht voran. Zukunft sieht gut aus, weil wir eben sehr viel Positives hören von unseren Kunden auch über das System. Klick. Über den linken Teil muss ich, glaube ich, nicht viel erzählen. Ein Linux weiß, was da so normalerweise drauf läuft. Wir können im Prinzip alles übersetzen, was hinreichend architekturunabhängig geschrieben ist. Ich schmeiße einen Compiler an. Im Prinzip intern verwenden wir RPM. Wir holen uns das RPM, lassen es laufen. Zu 70-80% funktioniert es auch sofort, ohne Änderung. Die restlichen Prozente, das meiste ist dann eine einfache Änderung im Configure-Skript, damit er unsere Architektur kennt. Nachher sagt er anderen Architekten und hört auf. Das ist das Häufigste. Wenn man das repariert hat, dann bleiben so 1-3% bleiben übrig. Dann muss man wirklich was tun. Das war nicht Emacs, da musste ich eine Architekturbeschreibungsfile für machen. Lief. Die rechte Seite ist jetzt sozusagen von der IBM-Seite interessanter. Auf der Vista, die war 17. Mai dieses Jahres, wurde einiges an IBM-Software angekündigt für diese Plattform. Unter anderem auch DB2, und zwar nicht nur der Connect, sondern auch die Datenbank als solche, die UDB. Web4, MQ-Series, all die schwergewichtigen IBM-Applikationen. Bei uns sind wir etwas am Kämpfen, aber gerade was Tivoli und Lotus betrifft, aber da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. So, dann die berühmte Frage, warum Linux auf 93? Weil die Kisten sind doch so teuer und die Softwarekosten und Kisten teuer. Die meisten großen Kunden sehen das überhaupt nicht, dass die Kiste, die größte Kiste 3 Millionen kostet. Das ist mir, was soll's, kaufen wir. Für die ist viel wichtiger, dass das Ding nie ausfällt. Weil die Daten, die drauf sind und der laufende Betrieb, wenn der ausfällt, das kostet viel mehr Geld als die 3 Millionen, die eine Maschine kostet. Und deswegen ist Zuverlässigkeit das absolute Top-Priorität bei der Maschine. Das fängt an beim Speicher. Es ist ECC-Speicher. Es gibt auch PCs mit ECC-Speicher. Nur PCs haben dann zum Beispiel übersehen, dass man auch ein Bussystem mit ECC ausstatten sollte. Weil da können auch die Fehler auftreten. Oder ein Cache, einen schnellen Level 1 Cache oder 2 Cache sollte man auch mit ECC ausstatten. Weil auch da können Bitfehler auftreten. Und das ist durchgängig. Bitfehler korrigieren immer. Ui, Hartmut, weißt du das? Jetzt müsste man den Hamming-Abstand dann berechnen bei 72 Bit auf 64 Bit und könnte dann daraus folgern, wie viel Bit man da korrigieren kann. Aber
noch eins ist, die Maschine hat auf dem Hintergrund läuft ein ständiger Scrap-Prozess, der immer wieder guckt, ob das Memory noch in Ordnung ist, und man hat auch Spare DRAM, die dann auf der laufenden Maschine eingeblendet werden. Wenn eine Leine ausfällt, wird man nicht die Maschine runterfahren oder man merkt es nicht, wie weit es auf sehr vielen Rechnern, sondern das wird gemeldet und es wird repariert, sofern noch genug DRAM
ist. Das heißt, alles, was man mitbekommt, ist dann auf dem Service-Element irgendetwas Rotes, Blinkendes. Dann muss man eben gucken, dass man da in den Speichern auswechselt. Das Betriebssystem merkt davon nichts. Das läuft einfach weiter. Die CPUs besitzen zwei Instruktionsunits. Die werden alles nicht dazu benutzt, um wirklich zwei Befehle parallel auszuführen, sondern die führen den gleichen Befehl nochmal aus. Also sie machen das Gleiche und hinterher wird geguckt, ob sie sich einig sind. Und wenn sie sich nicht einig sind, dann wird da eine CPU-Recovery im Prinzip angestoßen, letztendlich. Und das kommt dann in den Bereich Verfügbarkeit rein. Als ich das zum ersten Mal hörte, ich konnte es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so, wenn auf einer 93-Kiste eine CPU abraucht, wirklich, hat's durch, kaputt, Betriebssystem merkt es nicht. Der hat die Hardware und der Mikrocode, der drunter steckt, der ist so geschickt, dass er zurücksetzt auf einen Checkpoint, auf den letzten, und transparent zum laufenden Betriebssystem eine andere, ein Spare-PU dafür zuschaltet. Wenn man LPAR-Betrieb benutzt, dann kann man sogar mit weniger Prozessoren, die physikalisch da sind, virtuelle Prozessoren darstellen. Das geht auch. Da wird dann auf der LPAR-Ebene eine Art Load-Balancing betrieben. Es gibt bei I.O., unabhängige Pfade zu einem Gerät, bis zu 8 Stück. kann man also 8 Strippen ziehen und über jede Strippe ist das Gerät erreichbar. Das heißt, wenn eine Strippe ausfällt, ist nicht weiter schlimm, hat man noch 7 Stück übrig. Und dieser Punkt ist auch sehr interessant. Man muss für ein BIOS-Update das System nicht runterfahren. Man geht ans SE, schiebt die Diskette rein oder CD, je nachdem wie es kommt, drückt ein paar Knöpfe, wenn man weiß wo und wie, und das war's. Microcode ist abgedatet und die Maschine läuft einfach weiter. Das Beste oder das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es eben so einen kurzen Hänger drin hat, aber das ist nicht weiter wild. Skalierbarkeit, da hat Hartmut schon einiges zu gesagt. 15 Images auf einem System bei maximal 12 Prozessoren auf einer G6. Das heißt, man hat so 0,8 irgendwas pro L-Paar zur Verfügung. Aber da diese Prozessoren shared sind, das heißt, die können verschoben werden von dem Hypervisor, der runterläuft, und sind immer da vorhanden, wo dann am meisten gerechnet werden muss. Man kann auch Prozessoren dedizieren für ein Image, das eben besondere Antwortzeiten braucht. Das fällt natürlich dann für die anderen Images weg. Und mit VM-ESA kann man eben ziemlich viele Images bauen. Interessanterweise fühlt sich unter VM kaum langsamer an als auf der echten Maschine, wenn man so ein System hochfährt. Wenn man es zum zweiten Mal hochfährt, ist es sogar wesentlich schneller, weil das VM dann alle möglichen Daten gecached hat und dann das direkt aus dem Speicher geht. Bedienbarkeit. Ein Vorteil von diesen Maschinen ist, dass sie in einer Maschine viele Images vorhanden sind. Man kann diese gesamten Images dann an einer zentralen Stelle warten. Bedienbarkeit von Linux selber jetzt, solange man sich nicht mit Talent einloggen kann, ist ein bisschen, weil diese Line-Mode-Konsole, die ist ein bisschen komisch. Mit dieser Line-Mode-Konsole hatten wir echt einige Probleme. Zum Beispiel, irgendwann hat man sie hingekriegt, und da das ja eine Line-Mode-Konsole ist, man kriegt über den Send-Button dann eine komplette Zeile geschickt. Das war die große Preisfrage, hängen wir jetzt ein Newline dran oder hängen wir keinen Newline dran? Ja, damit die Bash damit was anfangen kann, haben wir halt ein Newline drangehängt. Nur gibt es dann so ein paar Programme, die setzen über einen IO-Control dann bestimmte Bits um, sodass man jedes Zeichen einzeln bekommt. Zum Beispiel auch E2FS-Check. Das heißt, nachdem uns das erste Mal eine Platte kaputt ging, lief automatisch E2FS-Check an. Hat auch gleich was gefunden und hat dann gefragt, soll ich reparieren? Worauf wir gesagt haben, ja, Enter. Jedenfalls gekriegt, ein Y und ein Newline. Mit dem Y hat er die erste Frage beantwortet und mit dem Newline hat er die zweite Frage gleich mitbeantwortet. Was natürlich nicht ganz so gedacht war. Aber wir haben uns dann ein Hack einfallen lassen, wie man dann sagen kann, dass das Newline jetzt weglassen soll in der speziellen Voraussetzung. Aber ist halt ein Hack. Aber es wird leider so bleiben. Managementfunktion für OS 93, also gerade OS 93, ist nutzbar. Backup Autostart oder auch das Einrichten von der OSA 2 Karte. Da gibt es ein Ding, das nennt sich OSA SF. Da kann man dann bis zu 32 Ports einrichten für die verschiedenen Images, die da laufen. Ich würde mir wünschen, dass das Ding auch irgendwann auf Linux läuft, aber zurzeit benutzen wir eben bestimmte Funktionalitäten anderer Betriebssysteme mit. So, Architektur. Wie gesagt, die Architektur ist sehr alt und sie haben sich sehr viel Mühe gegeben für den SMP-Betrieb. Und das merkt man auch. Für SMP ist die 93-Maschine wirklich ganz toll geeignet. Das liegt an so hübschen Befehlen wie SIGP. Da kann man sozusagen eine andere CPU treten und es geht mehr oder weniger direkt. Man muss nicht irgendwelche Umwege machen, irgendwelche APIC-Chips oder sonstiges, sondern es ist in der Architektur enthalten. Da kann man dann Start stoppen, man kann restarten, man kann einen externen Call auslösen, meinetwegen, um die TLBs zu flashen. Man kann Reset machen, man kann es stoppen, man kann Store Status machen, also man kann mit der SIGP einige Kommandos absetzen. Interessant ist auch die IPSE. Die hatten wir ursprünglich drin. Jetzt mussten wir sie leider wieder rausschmeißen, weil damit wir sie wirklich benutzen können, müssen wir eine Änderung im Memory Management des allgemeinen Teils von Linux vornehmen. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. TIP ist eigentlich eine ganz tolle Instruktion. Mit der kann man die TLBs für eine einzelne Page rausschmeißen. Und zwar auf allen PUs. Das, was auf Intel dann ein Call nach sich zieht mit Synchronisation und allem drum und dran, was natürlich entsprechend lange dauert, ist hier eine Instruktion, die braucht zwar auch relativ lange, weil sie eben das auch machen muss, die anderen CPUs treten, aber wenn ich mich nicht täusche, waren es 300 Zyklen, was das Ding braucht. Was relativ wenig ist für diese Operation. Ja, die IPTE, da steht dann in der Principles of Operation, das ist so ein großes Buch, so ein Totschläger, wo dann alles drinsteht, was man wissen muss. Da steht dann leider drin, dass auch die Real Origin benutzt wird für den Flash. Im allgemeinen Teil ist es aber so, dass der PTE, also die Real Origin, schon geändert wurde, bevor geflasht wird. Und das führt dazu, dass dieses IPTE eigentlich gar nichts macht. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Aber ich denke, wir werden auch das reinbekommen ins Linux. Wir sind ja schon im Gespräch mit einigen Leuten. Wir hatten in 2.3 auch schon den ersten Versuch drin. Ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist. Das nennt sich ein Established PTE. Das Ding ist reingekommen wegen dieser Problematik. Aber da müssen wir noch ein bisschen rumdrehen, bis es richtig stimmt. An CSP, das ist auch eine Vollinstruktion, flasht einfach alle TLBs auf allen POs. Eine Instruktion. Also wieder die Vermeidung von diesem externen Call. Und last but not least, copy to und from user. Es gibt auf der 93 einen speziellen Modus, nennt sich Access Register Mode. Und dieser Access Register Mode, der kann mehrere Adressräume ansprechen. Gleichzeitig. Und den benutzen wir, um die beiden Adressräume, die wir haben, User-Adressraum und Kernel-Adressraum, um da hin und her zu kopieren. So sieht es meistens aus auf Intel. Mittlerweile ist es ein bisschen anders mit High Memory und Memory Zones und was weiß ich noch alles. Aber so sah ein typisches Layout auf Intel aus. Wir haben hier unten bis 3 Gig für den User-Prozess und oben drüber lag dann der Kernel-Bereich. Und zwar lag der Kernel-Bereich gemeinsam eingeblendet über alle User-Page-Tables. Was bei bestimmten Operationen leider nach sich gezogen hat, dass man alle abklappern muss und dann da bestimmte Einträge umschießen musste. Was bei vielen Prozessen natürlich ein Nachteil ist, weil man viel tun muss dann. Geschützt wird es dann über, dass der User nicht auf den Kernel-Space zugreifen kann, über ein Feature vom Intel-Prozessor, der dann den benutzbaren Bereich einschränken kann auf die ersten 3 Gig. Auf 93 sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben einen extra Adressraum für den Kernel. Komplett separat. Und jeder User-Prozess hat eben seinen eigenen. Ursprünglich hatten wir das gemacht. Ganz am Anfang hatten wir auch diesen gespaltenen Adressraum. Da die 93-Architektur allerdings nur 2 GB Hauptspeicher ansprechen kann, dann hätte man dann 1 GB für Kernel nehmen müssen und dann wäre bloß 1 GB übrig geblieben für den User. Das ist ein bisschen wenig. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee verfallen, dass wir eben diesen Access Register Mode benutzen können und dann können wir 2 GB zumindest ausnutzen, was schon besser ist. Und umgeschaltet wird das Ganze in den Kontrollregister, was übrigens bei Intel immer zur Folge hat, dass die TLBs rausgeschmissen werden. Die 93 nicht. Unser Kontext-Switch ist aus diesem Grund natürlich sehr schnell. Also wir können beliebig zwischen Prozessen hin und her schalten. Das dauert, Schedule-Durchlauf plus eben die ganze Umschießerei. Aber das war es dann auch. Wir haben keine weitere Penalties dadurch, dass wir dann Teile des Kontextes rausgeschmissen haben. So, jetzt wird es kompliziert. Es gibt ja diesen sogenannten Primary Space Mode und einen Home Space Mode. Normalerweise ist es so vorgesehen, bei den klassischen 93 Betriebssystemen, dass das Benutzerprogramm im Primary Space Mode läuft. Und dieses kann dann umschalten auf den Access Register Mode. Und jedes der Register hat ein zweites Register zur Seite gestellt, das sogenannte Access Register. Und in diesem Access Register steht dann ein Zeiger auf eine Struktur, die letztendlich eine Page Table darstellt. Und wenn man in den Access Register Mode umschaltet, kann man dann über jedes Register, das man hat, einen anderen Adressraum ansprechen. bis auf Register 0, aber das ist eine Spezialsache. Das heißt, man kann gleichzeitig bis zu 15 Adressräume ansprechen und dazwischen hin und her kopieren. Und dann gibt es noch den Homespace-Mode. Der ist auf OS 3.9 zum Beispiel für den Kernel gedacht. Das Problem darin ist, dass irgendwoher die Instruktionen geholt werden müssen. Und wenn man im Access Register Mode ist, wird automatisch der Primary Space benutzt für die Instruktionen. Und da wir im Linux im Kernel in den Access Register Mode gehen wollen und nicht im User-Prozess, wie es bei anderen Betriebssystemen der Fall ist, benutzen wir für den Kernel Primary Space Mode und für den User- und Homespace Mode. Und solange man in einem von den beiden ist, MVC, Move Character, Kopierbefehl, 8 Zeichen, Register 2 zeigt auf etwas, Register 4 zeigt auf etwas. Das geht dann eben auf den gleichen Adressraum. Genauso im Primary Mode. Wenn man jetzt umschaltet in den Access Register Mode, dann lassen wir R2 auf den Primary Space Mode zeigen und R4 auf den Secondary Space Mode. Es sei denn, jemand hat ZFS gemacht. Also das Umbogen. Es gibt ja die Möglichkeit, dass eine Operation, die eigentlich auf den User Space geht, eben dann doch auf den Kernel Space geht. Das sind diese ZFS und GetFS-Geschichten. Und da setzen wir einfach dieses Access Register um, das Vierer. Es gibt zwei Spezialeinträge in diesen Access Registern. Das ist 0 und 1. 0 steht für Primary und 1 steht für Secondary. Wir machen das so, dass Secondary gleich Home ist. Und so müssen wir nur 0 und 1 speichern in den Access Registern und haben ZFS definiert damit. Und dann können wir einfach mit dieser simplen Instruktion, MVC, hin und her kopieren. Das heißt, diese 5 Befehle machen einen Copy from User. Und das über Adressräume hinweg. Und das ist eine der Stärken von dieser Maschine. So. Wieder zurück zum Warum. Serverintegration. Große Rechenzentren haben immer das Problem, wenn man reinkommt, sieht man einen Raum voller Geräte. Ein PC, noch ein PC, Unix Workstation, noch ein Unix Workstation und Kabel-VH, noch ein Micha. Jede Menge Kabel. Wünschenswert wäre natürlich, wenn man da das alles zusammenschieben könnte in eine große Kiste und dann die Kabel virtuell zieht, nämlich in der Maschine. Und genau da, in die Richtung geht es. Viele dieser Server, die da rumstehen, die haben nichts zu tun. Wenn man mal so die Auslastung der einzelnen Server sich betrachtet, wenn sie bei 10% sind, ist schon recht viel. Das heißt, man kann da locker im Prinzip 10 PCs einfach zusammenschieben und ein PC draus machen. Wenn der PC diese Virtualisierung könnte, die 93 kann. Genau da sehen wir auch ein gewisses unserer Chance, mit dieser Maschine jetzt in den Markt zu kommen. Das machen Maschinen. Das Kistenfressen, nenne ich es immer. Und es funktioniert eben hervorragend, eben wegen diesem Lastausgleich zwischen den Partitionen im LPAR oder unter VM. Wenn man sich das mal so aufzeichnet, wie das so ist, mit Webserving, Batchbetrieb, das ist was für so ein klassisches Betriebssystem, VSE oder OS 93, Business Intelligence, wenn man die alle übereinander legt, dann ist man hier. Wenn man da die Prozessoren zusammenzählt, die man braucht, oder die Striche, durch die durchgeht, und darüber die Summe bildet sich bei sehr viel mehr, als man hier braucht. Das ist eigentlich ein einleuchtendes Prinzip. Man benutzt die Todzeiten, die im Prinzip auf jedem Server auftreten, für eben anderen Server. Und braucht dann natürlich wesentlich weniger Rechenleistung insgesamt, als man für jeden einzelnen Server bräuchte. So. Was uns noch fehlt, Plattformeigenschaften auszunutzen. Wir haben wenige Treiber bisher, sodass man Minimalbetrieb eben gewährleisten kann. Aber auch für die wir haben, gibt es noch einige Features, die wir noch nicht nutzen. Zum Beispiel dynamische Geräte. Man kann bei einer 93-Kiste einfach hingehen, Treiber nehmen, einstecken, hat ein neues Gerät. Und das wollen wir natürlich auch schützen können, dass man eben ein Gerät wegnehmen und hinzufügen kann, einfach im laufenden Betrieb. Da Linux natürlich hingeht und am Anfang jetzt seine Geräte senzt und dann die benutzt, die da sind und die nicht da sind, die benutzt es eben nicht. Da müssen wir uns eben ein bisschen was überlegen. Aber da haben wir auch schon ein paar Ideen. Und das wird, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber es wird kommen. weitere Gerätetreiber, wichtig Tapes. Das werden wir sehr häufig gefragt, weil ein Rechenzentrum, das seine Daten nicht auf Band sichern kann, das ist nicht so sehr gern gesehen. Der Tape-Treiber ist schon gut da, ist im Prinzip fertig, allerdings so richtig funktionieren die noch nicht, aber da müssen wir eben noch ein bisschen polieren dran. Aber der kommt auch demnächst. Nächster Punkt eben auch wichtig, Gigabit. 100 Megabit reicht schon nicht mehr, jetzt brauchen wir langsam mal Gigabit. Sind wir auch am Basteln. Kommunikationswege. Wir haben die Chance, weil wir eben auf einer Maschine sind, zwischen den Images, die auf dieser Maschine laufen, sehr, sehr schnelle Verbindungen herzustellen. Zurzeit in der VM, das schnellste, was wir haben, ist IOCD. Das zurzeit leider nicht richtig funktioniert, weil da haben wir ein neues Feature benutzt und darüber stolpert dann der IOCD-Treiber. Müssen wir eben reparieren. Und diese Verbindung schafft auf einer G6 um die 500 Megabyte zwischen zwei Images. Keine Kunst, weil es ist Hauptspeicher im Wesentlichen. Aber genau das Gleiche wollen wir auch machen für ELPA nach ELPA. Und da ist es dann über Hauptspeichergrenzen hinweg. Und da wird es dann wirklich interessant. Dann wollen wir weitere IBM-Applikationen draufkriegen auf unser System. Zum Beispiel ein Tivoli Storage Manager. Ursprünglich ADSM, Backup-Tool für Tape. Da ist man Client, dass man wenigstens mal einen Anfang hat. Und dann kann man seine Daten dann auf den ADSM-Server wegschieben und der schreibt es irgendwie auf Tape-Roboter raus, wo auch immer. Performance-Verbesserung. Gerade im Compiler können wir noch ein bisschen was tun. Da müssen wir uns gerade mal überlegen, dass wir ein neues Condition-Handling brauchen. Der 93-Instruktionssatz ist ein bisschen gemein mit seinen Condition-Codes. Der GCC, wenn man ihn in der einfachen Form benutzt, geht davon aus, dass das Setzen des Condition Codes sozusagen symmetrisch ist. Das heißt, eine Signed Compare Operation setzt die gleichen Bits wie eine Unsigned Compare Operation. Bei 93 leider nicht. Und das macht es ein bisschen schwierig mit diesem Condition Code. Aber wenn wir das mal haben, dann können wir uns jede Menge von diesen LTRs, Load and Test Register, sparen. Wenn wir eben nachträglich feststellen müssen, ist es jetzt wirklich null oder ist es jetzt wirklich negativ. Und da können wir dann noch einiges rausholen, offenbar. Open Source Arbeit, ja, immer schön auf dem neuesten Stand bleiben, sich nicht abhängen lassen. Und gerade Compiler bindet gegen die glibc, was jetzt für die Linux 93 interessant ist. Es, innerhalb der IBM, außerhalb unserer Arbeitsgruppe, sind noch einige andere Dinge im Gange. Was weiß ich, Logical Volume Manager oder das JFS, das jetzt released worden ist und. Da mal gucken, was noch kommt. So, wenn es interessiert, uns mal ausprobieren will, sofern er denn eine so große Kiste bei sich rumstehen hat, ein paar Kontaktadressen. Unter dieser hier, das sind im Prinzip wir. Ist ein technischer Kontakt, also bitte keine Marketingfragen stellen, wann kommt Produkt XY, weil das können wir bloß weiterschieben und dauert natürlich entsprechend lange. Und unsere aktuellen Patches sind immer auf der Developer Works Seite. Wenn wir Fehler finden, dann veröffentlichen da auch immer die Alpha-Fixes dafür, was wir was finden. So. Und ich glaube, diese Gleichung gilt. Fragen? Die Frage war, ob wir auf Dauer das Claw-Protokoll unterstützen. Wir haben das auf unserer Liste drauf. Momentan haben wir das Problem, dass wir zu wenig Leute haben, für die ganzen Items, die da draufstehen. Aber es steht definitiv drauf. Wir wollen es auf jeden Fall machen, weil es eben einfach wichtig ist. Gerade für die Cisco-Router. Für den Rechenzentrumsbetrieb eben.
Wenn man mehr Dienstleistungen unterstützen will, die vor einem System aufbauen will, wie kann man hingehen und die Know-how dazu besorgen? Ich meine, für einen kleinen Dienstleister, die ist eine S92 zu kaufen, ist ein bisschen hoch. Was gibt es da für Möglichkeiten? Bietet die IBM da schon was an? Oder?
Sozusagen als Spielwiese.
Ja.
Die Schulung. Die Frage war, wie unterstützt IBM Dienstleister, die in diesen Bereich jetzt hineingehen wollen? Mit Möglichkeiten, das System zu testen, mit Schulungen etc. Ist alles in der Mache. Zurzeit wird die Service- und Support-Struktur aufgebaut mit Level 1, 2, 3. Das heißt, wenn es Probleme im System gibt, dass man da eben auch einen Ansprechpartner hat. Das kostet leider unglaublich viel Zeit. Teilweise geht es uns viel zu langsam voran, aber es malt halt in der IBM. Zum Ausprobieren, wenn man keine 93-Kiste hat, es gibt da einen Emulator namens Hercules. Wenn man einen hinreichend schnellen PC hat, dann kann man da Linux drauf fahren. Linux für 93, um es zu testen. Das geht. Das ist reine Software, läuft unter Linux.
Wie sieht es eigentlich
diese Hardware-Lösung, diese
Emulationsfalle aus? Die P93. Ja, vor 2 Jahren
hat sie mich gehasst, hat die Kammer so für ca. 12.000 Mark auch erwerben. Ja. Aber
es gibt mittlerweile noch keinen Vertriebsweg, den man aufmachen kann, um diese Solution zu ordnen. Ich denke auch, die ist
eingestampft.
Schwierig auf der Homepage zu finden.
Okay. Im Prinzip laufen wir auf der P93. Ich habe da mal für den 2.2.14 Level von Linux mich hingesetzt und habe da das gemacht, was notwendig war, damit man auch die Konsole sieht. Auf ELPA und Native benutzen wir diese integrierte Konsole und unter VM haben wir eine 3215 Konsole, was ein bisschen angenehmer ist. Das Problem ist, dass die P93 keine integrierte Konsole hat. Das heißt, man hat da dann einen Sonderweg bauen müssen für die P93, dass es die 3215-Konsole benutzen kann. Man muss dann eine Emulation einrichten und da muss man ein bisschen rumtricksen, weil ein 3215 ein dummes Gerät ist. Es gibt ein Kommando namens SenseID. Das wird normalerweise dazu benutzt, um etwas über das Gerät rauszubekommen. Und sag mal, was du machst und wie du heißt und was du kannst. Und 3215 sagt einfach nix. Und das hat zur Folge, dass dieses Gerät dann im Prinzip disabled wird. Und zurzeit, also bei 2.2.14 war es noch so, dass ich dann einfach sagen konnte, ich will das Gerät aber haben. Ich weiß, dass ich es haben will, dann habe ich es auch gekriegt. Mit dem neuesten Stand haben wir damit wohl Probleme, weil ich es dann trotzdem nicht kriege. Das heißt, mit 2.2.16, der hat momentan auf P93 Probleme. Aber das ist etwas, was wir reparieren können. Im Prinzip läuft es auf der P93. Wir machen ein IOCDS und benutzen das direkt.
Das heißt, wir lesen es direkt aus der HSA?
Wir benutzen nicht die HSA. Was die Hardware erkennt, die es Linux verwenden soll, das wird per AutoSense gemacht. Wir lesen über das SenseID alle Subchannels aus. Wir klappen alle Kanäle ab und gucken nach, was da ist. Und das erklärt auch das Problem der 3215-Konsole. Wenn wir die HSA benutzen könnten, dann würde es einfach drinstehen. Ja, das ist 2.3.15, aber alles klar. Nur können wir es nicht.
Zweite Frage, denken Sie mal langfristig darüber nach, das Linux-Dateisystem entweder von MVS lesbar zu machen oder umgekehrt MVS die Basis von Linux.
Ja, die Frage war, ob es irgendwann ein Teilsystem geben wird, das man sozusagen cross-mounten kann. Von MVS bzw. OS93, wie es offiziell heißt, vom Linux aus und andersrum. Ist schwierig. Ist wirklich schwierig.
Klar,
der reine Datenaccess geht, allerdings nicht shared. Auch nicht wirklich. Wenn OS93 der Schreiber ist, dann bekommt das Linux nicht mit, dass da neue Daten sind. Der hat sein File-System Cache und da steht das Zeug eben drin und damit ist er schon zufrieden. Ist ein bisschen. Shared Devices ist eine Baustelle einfach. Da müssen wir gucken, was wir dafür tun können. Eine andere Baustelle wird dann, wenn wir das Problem der Shared Devices gelöst haben, wie accessen wir das File-System? Weil Linux kennt das File-System nicht am OS93 und andersrum. Das heißt, man müsste ein neues File-System für das virtuelle File-System schreiben. Ja, ich meine, ist es Open Source? Freiwillige?
Wenn die Politik veröffentlicht wurde.
Ja,
ja. Aber im Wesentlichen, man kann ja auch den Zugriff über LNS machen. Also es gibt immer eine Möglichkeit, wenn US 93 läuft und man kann es dann auflassen, von über LNS dran kommen.
Ja. Die Möglichkeit hat man immer.
Jetzt schon, dass klar geworden ist, wenn ich Linux-Images laufen lasse auf der S3, wie viele Gigabyte würde ich pro Linux-Images haben maximal?
2 GB RIR plus Expanded Storage. 2 GB RIR, also echten Hauptspeicher, plus, ja, wie viel geht maximal Expanded? Da geht ziemlich viel. Also Expanded 4? Ich denke, da geht mehr. Gut. Und dieser Expanded Storage, der wohl auf 4 GB beschränkt ist zurzeit, den kann man über eine besondere Instruktion ansprechen, Page in, Page out. Und das wird unterstützt über das sogenannte Slow RAM Device. Wir haben da im Prinzip eine große RAM-Disk, die nicht ganz so slow ist, wie der Name jetzt impliziert, sondern die ist ziemlich fix. Und wenn man da zum Beispiel sein Page-Device drauflegt, dann hat man damit faktisch eine Vergrößerung seines Hauptspeichers erreicht.
Also ich muss mir das jetzt so vorstellen, ich habe diese 2 GB, die kann ich in Summe nur von allen Linux-Images, die ich bei mir laufen lasse?
Jedes Image hat 2 GB.
Gut, das ist halt der virtuelle Adressraum.
Richtig. Ja, nicht wirklich virtuell, sondern real.
Ja.
Da gibt es so verschiedene Begriffe. Ganz unten ist absolut, weil das hängt in der Page 0 zusammen. Und dann gibt es dann real, das was im Prinzip Hauptspeicher ist. Und da drauf kommt dann das virtuelle Mapping. Und dadurch, dass man ursprünglich war die Maschine geplant als 32-Bit-Maschine, dann hat man sich überlegt, ja, wir brauchen einen Emulationsmodus. Wir müssen irgendwie unterscheiden zwischen dem alten 24-Bit-Modus und dem neuen 31-Bit-Modus. Und was man hingegangen hat, einfach den 32-Bit-Adress hat man das oberste Bit abgezackt für den Broken-Counter und unterscheidet damit. Und damit ist es eben passiert, dass jetzt bloß noch 31-Bit verfügbar sind für die Adressierung.
Ich glaube, jetzt verstehe ich die Frage. Es ist so, das erste Bild hat ein bisschen misleading. Also die Maschine hat mehr als 2 GB Hauptspeicher. Wenn man älter hat mit 15 Partitions, dann hat jede Partition kann 2 GB Hauptspeicher haben.
Zurzeit sind es 64 Gig.
64 Gig. Das heißt also, unter 15 Partitions kann man sagen, 30 Gig als echten Main Storage in den einzelnen Images und der Rest ist dann expanded.
Aber man ist aber bezogen.
Die nimmt man dann für diese RAM-Disk, um den Source draufzulegen.
Korrekt.
Okay, dann kann ich das schon. Danke. Noch eine zweite Frage: Lizenzierung. Klar, das ist Open Source,
ja.
Aber S390 gab es bisher noch nicht im Betriebssystem bei IBM.
Aber jetzt geht's. Ja. Die Frage war nach Lizenzgebühren von
der VM ist das jetzt auch interessant,
ja.
Also wenn ich jetzt vielleicht eine Elf habe mit 2 von den 10 CPUs mit MVS, also
ich
laufen lassen und den Rest mit Linux und so, dann sollte das vielleicht ein bisschen billiger werden.
Ja. Die Frage ist, war nach Lizenzierung. Das Lizenzmodell, das sah bisher so aus, dass man hat ein Stückchen Software, man hat eine Maschine, die hat eine gewisse Konfiguration. Und man ist einfach hingegangen und hat gesagt, die Maschine leistet so und so viel MIPS, dann kostet die Software so und so viel Mark. Egal, ob jetzt die ganzen MIPS für die Software verwendet wurden oder auch nicht, das war uninteressant. Interessant war nur, wie groß ist die Maschine. Punkt. Die IBM hat für ihre Software das geändert. Das heißt, man kann eine reine Linux-Partition sich machen und zahlt dann eben für die zusätzliche Leistung, die in diese Linux-Partition drinsteckt, nicht zusätzliches Geld für die Software, die auf anderen Partitionen läuft. Das heißt, da ist schon eine Änderung im Lizenzmodell erfolgt. Problem ist, dass man unseren Vendoren, die eben an die IBM mit dranhängen irgendwie, das eben zwar nahegelegt haben, das auch zu tun, aber das ist eben ihre Entscheidung, ob sie es tun wollen oder nicht. Und bei vielen ist es so, dass es eben noch das alte Modell ist. Was natürlich, wenn man ein Image aufmacht mit Linux und deswegen seine Maschine vergrößern muss, weil Linux kostet ja auch Rechenleistung, dass man dann mehr Lizenzgebühren bezahlen muss, obwohl man es eigentlich gar nicht benutzt. Ist ein Problem, ist bekannt. Da wird dran gearbeitet.
Da gibt es aber mittlerweile von den Benutzervereinigungen, gab es eben Märzbetragungsstellen, CA und BNC, die auch vertreten waren, und da hat man so den independent Software-Vendor sehr klar gemacht, dass entweder sie ändern ihre Lizenzen oder man wird ihre Produkte in diesem Umfeld versuchen.
Hoffen wir es, dass es wirkt.
Dritte Frage, wenn Sie vielleicht noch mal ein bisschen
bisschen erklären, motivieren, wann ist Delta, wann ist VM geeigneter jetzt hier auf dem Linux oder wann ist sowas interessant, Delta und dann drauf nochmal VM und dann Linux und so weiter. Das ist mir noch nicht ganz klar geworden,
Da sind die Ähnlichkeiten. Ja, es ist sehr ähnlich. ELPA hat das Problem, dass man bei 15 Schluss macht. Weil mehr als 15 Images kriegt man nicht. Das heißt, wenn man mehr braucht, gibt es nur VM. Wir benutzen VM sehr gerne zum Entwickeln. Weil man hat dann seine virtuelle 270-Konsole auf seinem PC im Büro und kann im Prinzip eine komplette Maschine mit steuern. Man hat sehr schöne Debug-Möglichkeiten. Man kann also das Betriebssystem einfach anhalten. Und man stopp, Ende. Und kann sich alles angucken. Und wenn man dann zufrieden ist mit dem, was man sieht, kann man es einfach weiterlaufen lassen. Man hat dann so geschickte Sachen wie ein Instruction Trace, ein Trace Store Info. Sehr feine Sache. Wenn man festgestellt hat, dass irgendeine Kontrollstruktur überschrieben wurde von irgendjemandem, dann hat man das Problem zu finden, wer das war. Gibt es Hardware-Unterstützung für, unter VM. Trace Store Info und hält genau da an, wo jetzt einer auf diese Struktur schreibt. Damit haben wir schon zig Bugs gefunden.
Oder Trace
Und diese Features von VM sind für die Entwickler interessant. Das ist auch ein Grund für VM, wenn man darauf entwickeln will. Wenn man bereit ist, das Geld dafür zu bezahlen. Weil VM ist auch nicht gerade billig. Aber im Wesentlichen hängt es an der Anzahl der Images, die man machen will. Linux ist es ziemlich egal, worauf es läuft. Ob das jetzt ELPA oder VM ist. Man hat in der VM einen kleinen Vorteil, dadurch, dass VM virtuelle Geräte anbietet. Das heißt, die ganze Fehlerkorrektur, das hat VM schon gemacht und das ist eben wirklich alter Code. Da kann man davon ausgehen, dass auch die Fehlerkorrektur halbwegs funktioniert, während im Linux das noch neuer Code ist. Da wissen wir noch nicht so richtig, passt das auch. Aber im Wesentlichen ist die Zahl 15 die entscheidende.
Und noch eins, unter VM ist es auch schneller möglich, neue Images anzulegen. Also man kann sich da halt Skripte oder sonst irgendwas schreiben, die das erledigen. Insbesondere Leute, die sowieso schon viel mit VM getan haben, tun sich da wahrscheinlich leichter, ein Image schnell zu erzeugen, der viele Images zu erzeugen.
Ja, das Klonen eines Betriebssystems unter VM geht ziemlich schnell. Man kopiert eine Platte, lässt es laufen, muss noch IP-Konfiguration ändern und das war's dann.
Ja, die Kommunikation zwischen den Images ist einfacher zu lösen, weil ich halt keine Real-Devices brauche.
Ja.
Sondern mit virtuellen
Channels arbeiten
kann.
Bei VM,
ja. Man definiert einfach einen virtuellen CTC und wenn man auf das Gerät zugreift, wird die Gastmaschine kurz unterbrochen von einem CP, das drunter liegt, und dann wird das CTC simuliert. Das heißt, man braucht nicht wirklich Strippen ziehen, sondern man sagt einfach, bitteschön, die und die verbinden, fertig.
Also ist eigentlich VM die Technologie der Wahl, außer ich will mir die Sexsituation von VM sparen.
Ja. VM ist sehr vorteilhaft. Es macht sein Leben einfach einfacher. Ich finde VM ein sehr schönes Produkt. Ich arbeite gern damit. Ja, die Timer-Ticks. Die große Diskussion mit den Timer-Ticks. Ja, das liegt daran, dass die VM-Leute eben nicht bei 30, 40 Maschinen Schluss machen wollen, sondern die wollen dann 2.000, 3.000, 4.000 Maschinen oder noch mehr auf ein VM bringen. Und dann machen sich langsam diese Timer-Ticks bemerkbar. Da haben wir auch schon länger darüber diskutiert, was man da dagegen machen könnte. Das Erste, was man machen kann, man setzt einfach den Herz-Counter runter auf 10 Hertz. Das ist eine Servermaschine, dass eine Mausbewegung da nicht innerhalb von Realzeit nachgeführt werden muss, ist klar, weil es keine Maus gibt. Das heißt, 10 Hertz würde im Prinzip reichen. Beziehungsweise es waren, glaube ich, 20 Hertz. TCP-IP kann mit 1120 Hertz kommt er klar im Default-Mode. Damit hat man schon einen Faktor 5 gewonnen. Dann haben wir uns überlegt, dass wir sowas machen, wie es im APM gemacht wird. Da wird auch hingegangen, wenn die Maschine nichts zu tun hat, wird einfach runtergedreht. Die Anzahl der Interrupts, die reinkommen. Könnte man sich auch überlegen. Und das Dritte, was allerdings sehr kompliziert werden würde, ist es, die Timer-Strukturen in Linux zu verändern, sodass man den nächsten Timer-Emulator aufsetzt. Und wenn der abläuft, kommt die Maschine eben wieder dran. Und wenn sie wirklich nichts zu tun hat, dann ist eben auch kein Timer aktiv. Aber das ist ein großer Umbau. Da trauen wir uns momentan auch nicht so richtig ran. Aber es ist nur dann ein Problem, wenn man wirklich sehr, sehr viele Maschinen hat. Ja. Sehr gut. Unter ELPA muss man etwas mehr aufpassen als unter VM. Dann muss man seinen IOCDS, seine IO-Konfiguration so schreiben, dass die Geräte, die den einzelnen ELPAs zugeordnet sind, wirklich disjunkt sind. Und wenn man das tut, dann ist gewährleistet, dass kein Kunde auf die Daten des anderen Kunden zugreifen kann. Nein, die sind völlig abgeschottet. Bei VM definiert man eben dem Guest bestimmte Ressourcen, Platten. Und wenn man es, solange man die dediziert oder nicht shared mit anderen Guests, kann man auch da sicher sein. Das kann man konfigurieren. Aber das sieht sehr gut aus. Die Abschottung von den Datenbeständen verschiedener Guests bzw. verschiedener ELPAs, die ist sehr gut. Geht so in den Bereich Security rein. Hitachi funktioniert, Amdahl geht auch, aber ich bin mir ganz sicher. Eine von beiden Maschinen braucht einen neueren Mikrocode, weil die interne Konsole bei einer von den beiden Maschinen alles auf Großbuchstaben konvertiert hat. Ja, das ist dieses Problem mit der internen Konsole. Amdahl läuft, dann war es die Hitachi-Maschine, die da Schwierigkeiten macht. Aber da gibt es einen neuen Mikrocode-Level für und den muss man sich bestellen, einspielen lassen und funktioniert Linux auch auf den Maschinen. Großkompiliert auf dem PC. Also nach wie vor der Rechner, auf dem wir unsere Kernels übersetzen, das ist ein Netfinity. 4-Way-Prozessor, 550 MHz, also ein recht kräftiges Maschinchen. Da haben wir auch unser Software-Repository mit C-Files drauf.
Aber für viele Packages muss man native kompilieren, weil man nicht gewöhnt ist, dass wir cross-kompiliert werden. Aber so die generellen, also die Tools, die man am Anfang braucht, Compiler und so weiter, die kann man alle cross.
Eine riesige Stärke von der S93 und U93 ist ja, die Workloads zu erstellen, gerade mit Goldbase und so, Antwortzeiten vordefiniere und dann werde ich das auch in den Patch nutzen, dass das erreicht wird. Sind da irgendwelche Aktivitäten Richtung Linux geplant, vielleicht für die einzelnen Images, also für einzelne Images irgendwelche Geloschen-Videos oder so anbieten kann?
Man kann dazu Folgendes sagen, aber grins. Ja, das berührt jetzt Themen, die auf die interne Planung gehen und wenn ich da allzu freigebig Auskunft drüber gebe, steigt mir irgendwann mein Chef aufs Dach.
Also da kann man ruhig was zu sagen.
Wohlgemerkt, ich was nicht, ne? Wobei das wieder image-basiert ist. Das heißt nicht Subsystem-basiert wie im OS-93, sondern image-basiert. Jo. Gibt es noch Fragen?
Sind Sie gleich auch auf dem Stand?
Ja. Da gehen wir vorbei. Kann man auch ein bisschen klönen.
Haben Sie auch diesen Jacken jetzt da laufen?
Nee, haben wir nicht. Wir haben genügend Maschinen, wir brauchen keinen Herkules. Gut, dann war es das gewesen.